hör zu, es ist einfach ein Unterschied, ob irgendein Fußballprofi kokst und zu Prostituierten geht oder ob der Dalai Lama kokst und zu Prostituierten geht. Das ist ja, verstehe, bei irgendeinem FC Bayern Profi würde man sagen, warum, ja okay.
Der arme Dalai Lama, jetzt warte mal, warum musst du den jetzt irgendwie jetzt mit Kokain?
Eins live. Bratwurst und Baklava. Mit Bastian Bielendorfer und Özcan Kosa.
Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer Qualitätsfolge eures absoluten Lieblingspodcasts auf der ganzen großen weiten Welt, Bratwurst und Baklava. Und ihr werdet es nicht glauben, wer heute hier ist. Ihr werdet es nicht glauben. Es ist mein Freund, mein geschätzter Hausgnom, mein Dobby aus der Türkei, Özcan Kosa. Hallo Ötze.
Hallo, was für eine Überraschung. Ich bin selber gerade überrascht, dass ich hier bin.
Dass du selber hier bist. Ne? Ich bin auch überrascht, dass du in unserem gemeinsamen Podcast auftrittst. Das ist immer wieder schön. Es ist, mittlerweile kommt man ja an dich nicht mehr ran, du bist Fame, weißt du, ich rede ja über mehrere Stufen, ich muss erstmal mit deinen Zirkus reden, dann mit deiner Managerin, dann mit deiner Vorkosterin, die immer deinen Döner vorkauen muss, damit dich niemand vergiftet und dann werde ich irgendwann in den Palast gelassen und dort stehst du auf einer kleinen Sänfte oder du liegst auf ihr, bestrichen mit Honig und dann darf ich mit dir sprechen und das sind besondere Momente, das ist mein Höhepunkt der Woche, ich bin ganz ehrlich.
Aber du hast das Highlight weggelassen, dass du immer reinkommst und ich sag, leck. Honig, Honig.
Dann auch massive Cocktail. Hallo, kleiner Zauberprinz, wie geht's dir denn?
Hey, mir geht's super. Wunderschöne Tage gerade hier in K-Town Represent. Ich war gestern auf einer Hochzeit von meinem besten Freund. Und das war auch sehr schön. Ich habe Freunde von früher getroffen. Hat echt gut getan.
Warst du besoffen?
Nee, überhaupt nicht. Ich musste noch fahren. Und ich habe wirklich gar nichts getrunken, war richtig cool, aber echt schön, weil das war so eine gemischte Hochzeit. Er ist Mazedonier, sie ist Griechin und die Gäste waren halt aus aller Welt und deswegen lief halt alles Mögliche so querbeet und es hat voll Spaß gemacht.
Ist es jetzt wie bei Türken so, also feiern die auch richtig groß oder so mittelgroß oder eher so deutsch?
Ja, du, die haben schon groß, also es waren schon 200 Leute da. Es waren schon 200, ja, oder mehr als 200 Leute.
Aber das wäre ja, bei türkischer Hochzeit wäre das ja so gesehen Skandal, 200 Leute. 200 Leute
die sind nur ja, der Gökhan ist ja, das sind ja türkische Mazedonier, also die leben zwar in Mazedonien, aber haben irgendwie türkischen Background schon seit...
Keine Ahnung, wo Mazedonien liegt, zwischen Griechenland und der Türkei, irgendwo die Ecke, ne?
Nee, ja, das ist Balkan, Mazedonien. Ich glaube, Griechenland, Albanien, dort die Ecke. So, es ist nördlich von Griechenland. Ja, genau, es ist nördlich von Griechenland, weil, deswegen heißt es ja jetzt auch Nordmazedonien. Weil die Griechen wollten das Makedonia, also das ist so... Weil Alexander der Große kommt ja ursprünglich aus Makedonien und dann haben die gesagt, nein, man darf es nicht Makedonien nennen oder Mazedonien. Aber das ist ein anderes Thema, ist Politik, ist viel zu komplex.
Es gibt kein Südmazedonien, sondern nur Nordmazedonien oder was?
Ja, genau. Also ja, weil es geht darum, dass halt an sich die Region Nordgriechenland nennt man eigentlich Mazedonien. Weißt du? Und deswegen, dass es dieses Land gibt, war halt für die... Da gab es so ein Beef irgendwie, aber ich habe es auch nicht ganz geblickt. Wie gesagt, aber es war eine wundervolle Hochzeit. Es war echt schön.
Hochzeit war stabil.
Ja, war richtig schön, wirklich. Fand ich
also
echt
es war
gut.
Auch so eine Hochzeit, wo du vom Ehepaar, das geheiratet hat, das Gefühl hattest, wäre eine gute Idee, dass die heiraten. Weil ich war schon auf Hochzeiten von Freunden von mir, sogar, also wo ich selber, da kennst du diese, es gibt diesen Satz ja eigentlich, glaube ich, gar nicht. Ich weiß gar nicht, auf den Hochzeiten, auf denen ich war und auf meiner eigenen wurde das gar nicht gesagt, dieses, möchte jemand noch etwas sagen oder soll für immer schweigen? Das ist ja so aus Filmen, weißt du, wo dann der eine Typ aussteht und sagt, nein, Julia, ich liebe dich. So
stimmt.
Das habe ich noch nie erlebt bei einer Hochzeit, aber ich hätte es mir gewünscht, weil ich war mal auf einer Hochzeit, wo ich und meine Jungs, also alle, wir saßen alle zusammen und wir dachten alle gleichzeitig, vielleicht nicht die allerbesten. Ja, aber kannst du auch nicht ändern. Was willst du machen? Kannst du nicht hingehen und sagen, komm, lass sein, sag mal ehrlich, sie hat den Gärtner gefickt und nicht nur den. Nein, weißt du, das kannst du halt nicht machen, sondern du denkst halt, ja, mit viel Glück und Gottes Segen und so. Was willst du machen in dem Moment? Du kannst ja nicht einspringen, aber ich erinnere mich dran, dass das eine etwas stressige Hochzeit war und dass wir alle da die ganze Zeit saßen und dachten so, oh, Ja. Vielleicht nicht die allerbeste Idee aller Zeiten.
Das ist, glaube ich, oft in so, ich weiß nicht, ist das nicht bei einer kirchlichen Trauung, sagt man das immer?
Also, ja, ich weiß so nicht, ob man das wirklich sagt oder ob das so klischee-mäßig ist. So. Ich war ja nur bei einer kirchlichen Trauung und ich glaube, da haben sie es nicht gesagt. Aber vielleicht ist es auch so ein Katholikending oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, es ist nicht festgelegt. Wir hatten übrigens unser Bauchgefühl hat sich auch bestätigt. Also es hat dann auch nicht lange gehalten. Aber ich kenne das ja auch aus dem Freundeskreis. Weißt du, wenn Leute eine neue Partnerin haben oder so. Und du denkst so, Heil Witzka, aus welcher dritten Vorhölle hat er diese Fotze denn gezogen?
Oh,
und
Scheiße.
Dann sind sie, nein, aber das warum? Hat... Das hat
aber andersrum warum auch. Andersrum auch.
Auch ja. Bei Frauen, wo ich so denke, so wow, was für ein kompletter Vollschwanz. Aber du stehst halt daneben und du kannst ja anderen Leuten nicht in ihr Leben reinlabern. So, ich mache ja auch genug Fehler und will nicht, dass Leute kommen und mir sagen, ey, Bierdorfer, das machst du aber falsch. Aber man hat ja immer so ein Bauchgefühl. So irgendwie, ist es gut oder ist es nicht gut?
Ja, weil manchmal hast du so diese einen Freunde, wenn die eine Freundin haben, sind die ganz anders. Kennst du die?
Die weg auf einmal, ja
nein,
klar.
Nein, also nicht das weg, sondern dass die, wenn die Freundin dabei ist, dass die eine ganz andere Persönlichkeit haben.
Komplett kenne ich auch.
Komplett, ja. Das finde ich so... Ich finde das irgendwie voll schade, weil letztendlich kannst du nicht der sein, der du wirklich bist. Also dann denke ich mir so, ey, das ist wirklich der falsche Partner oder die falsche Partnerin für dich. Weil wenn du, kennst du so, manche labern irgendwas und dann auf einmal kommen die Freunde und sagen die so, hey, jetzt aber ruhig, Jungs, hey. Alles cool. Und dann denke ich mir so, hä, warte doch mal. Also wenn du mit deiner Partnerin nicht auf einer Wellenlänge sein kannst, egal in welcher Situation, klar, wenn man jetzt, keine Ahnung, so richtige Assi-Männergespräche hat, dann der Frau gegenüber Respekt, weißt du, dass du jetzt nicht so asoziale Sprüche loslässt. Das ist mal das mal beiseite, aber an sich, ich hab viele Kumpels, die dann komplett sich verändern. Die sind dann so, klar. Das finde ich ein bisschen schade.
Ist immer lustig, ich habe einen Kumpel zum Beispiel, der war immer so der größte Hayopai, der größte Halodri, weißt du, immer viel Gas gegeben, viele Ladies, immer irgendwie auch immer gut dabei, immer am Feiern und so, und dann hat er nur noch eine Freundin gehabt und jetzt ist er irgendwie Veganer, ist ja okay, kannst ja auch Veganer sein, aber vorher hat er sich faktisch nur von Döner ernährt und von Burgern, klassische Musik, der war immer in Clubs unterwegs, jetzt geht er zu Konzerten so von irgendwelchen Flötisten und so.
Nein,
und so,
das echt ist jetzt?
Einfach gar nicht, ja, ist okay. Überhaupt nicht mehr der gleiche Typ und du stehst daneben und denkst so, Alter, du willst den so, weißt du, wie so bei, wenn einer besessen ist, so beim Exorzismus oder so, bei Indiana Jones oder so, willst du den so aufweigen und sagen so, ey, sie muss aus dir fahren, Alter, du bist nicht mehr der Gleiche, was ist los mit dir?
Aber nimmst du ihm das ab? Also, wenn du ihn jetzt, wenn er dann sagt so, hey, ich gehe auf ein Flötenkonzert, nimmst du, weißt du, also...
Ja, wünsche ich dir aber viel Spaß.
Nein, aber nimmst du ihm das ab, dass er das wirklich... Weil, muss man auch sagen, wenn man einen Partner... findet, manche erweitern ja auch deinen Horizont. Und manche total. Partner und sind dein Horizont oder werden zu deinem Horizont. Boah, das ist ein gutes Wortspiel.
Das ist eigentlich ganz gut, aber das darf es halt auch nicht sein. Ne? Also das Erstere auf jeden Fall, das Zweite auf keinen Fall. So. Ja, natürlich. Guck mal, ich bin jetzt, weißt du, wie lange ich mit meiner Frau zusammen bin? Natürlich hat die Sachen an mir verändert. Natürlich stellt man sich aufeinander ein. Natürlich nimmt man Inspiration von dem, wie der andere ist und nimmt das auf sich selbst rüber. So, keine Ahnung.
Ja, ja.
Du hast Spieleabende, aber du hast eine Partnerin, die liebt Spieleabende zum Beispiel. Dann fängst du vielleicht auch mal an und dann findest du es vielleicht auch mal geil. Das ist das eine.
Genau, genau.
Aber ob du deine komplette Persönlichkeit verändern musst und einfach ein anderer... Du solltest ja jemanden haben, der dich liebt, wie du bist. Klar quengelt meine Frau auch, wenn ich ihr die PlayStation 5 zum Glühen bringe, 6 Stunden am Stück oder so. Ja klar, aber trotzdem weiß sie halt auch, dass das eins meiner Hobbys ist, dass ich das gerne mache. Und sie nimmt es als Teil. Ich finde zum Beispiel super scheiße, wir haben das im Freundeskreis auch, wir haben so eine Spielgruppe mit Jungs, wo wir immer FIFA zocken und so. Und da gibt's zum Beispiel einen, der war immer am Start, der hat eine neue Freundin, nie wieder war der online. Wir haben den 20 Mal gefragt, ja, nee, die Anna-Sophie, die hat heute Abend und wir müssen dann noch, die macht jetzt ihr Physikum und ja, nee, das geht jetzt nicht und so. Ich hab den seit 2,5 Jahren nicht mehr gesehen, weil Anna-Sophie offensichtlich mit ihrer ganzen Körperkraft auf seinem Gesicht sitzt oder so. Ich weiß nicht, was sie tut, aber auf jeden Fall geht sie nicht mehr weg von ihm. Und das finde ich halt schade. Also man muss ja schaffen, in der Beziehung auf der einen Seite für den anderen da zu sein, aber für die auf der anderen Seite auch noch der zu bleiben, der man ist. So, also
absolut, ich bin voll und ganz bei dir. Man muss immer die Persönlichkeit bleiben, die man, also es gibt ja so die Basics, die du hast. So, wenn du ein Typ bist, der Sprüche klopft und immer mit Kumpels so Totalschaden und so Scheiße baut, und wenn auf einmal jemand Neues in dein Leben kommt und das auf einmal wegfällt, dann finde ich schade, weil dann änderst du deine Persönlichkeit. Bei Interessen oder auch hier zum Beispiel Veganismus oder wenn man Vegetarier wird, denke ich mir so, hey, okay, vielleicht entdeckt er etwas oder wurde auf einmal sensibel für etwas, dass er dann sagt, hey, stimmt eigentlich, so bewusst wurde mir das gar nicht, oder hat dann Videos gesehen mit Tiertransporten, hat dann vielleicht dadurch irgendwie, keine Ahnung, Mitleid bekommen, hat sich gesagt, hey, das geht nicht, ich kann das nicht unterstützen. Das finde ich ja okay. Und auch bei Mucke denke ich mir so, cool, aber ich weiß, was du meinst, wenn man dann generell alles cuttet, also wirklich dann auch die Verbindung zu deinen Freunden, das finde ich richtig schade.
Jeder hat doch diesen einen Typen in seinem Freundeskreis, der eine neue Freundin hat und auf einmal raus ist. Das ist der Klassiker. Der Typ, der auf einmal raus ist. Jetzt sind wir beide ein bisschen älter und wir haben diese klassische Freundeskreisnummer nicht mehr. Aber am Anfang, als du 20, 22 war oder so, da hat man ja einen richtigen Freundeskreis. Das sind so, keine Ahnung, 5, 6, 8, 10 Leute, mit denen man sich immer wieder sieht. Keine Ahnung, weil du mit denen studierst oder Ausbildung machst oder auf einer Arbeit bist oder so.
Ja.
Wir beide haben ja diesen normalen Lebensweg nicht. Ich habe halt keine Arbeitskollegen im eigentlichen Sinn. Aber das hat eigentlich jeder, diesen Freundeskreis. Und dann hast du immer diesen einen Typen, der dabei ist. Und dann hat er irgendwie auf einmal so eine neue Freundin, die aber noch nie einer gesehen hat, auch noch nie einer was von gehört hat und bei der er einfach wohnt ab dem Zeitpunkt. Und zwar immer. Und der auch nicht mehr zu erreichen ist. Und dann ist der einfach verschwunden. Also das habe ich mehrmals schon erlebt in meinem Leben, dass du diesen Typen hattest, der auf einmal wie so zu so einem Phantom wurde. Und dann war der einfach weg. Und ich denke bis heute, dass der irgendwo bei ihr irgendwie einzementiert im Keller liegt und ihn wahrscheinlich, keine Ahnung, im Teppichmesser zersägt hat oder so. Nie wieder hat einer diesen Typen gesehen. Das ist, das passiert schon. Und ich glaube, Selbstaufgabe und so in der Beziehung.
Wie heißt der mit Vornamen? Nee, nur mit Vornamen.
Dominik.
Dominik. Hey Dominik, falls du unseren Podcast hörst, Bruder, du kannst uns auch eine E-Mail schreiben, wir retten dich.
Genau. Wenn du jetzt aus dem Kellerfenster, in dem du eingesperrt bist, dreimal das SOS-Zeichen mit der Handtaschenlampe oder deinem Handylichtchen machst,
wir sind da, Bruder.
Wir holen dich mit der GSG 9 da raus. Der Bratwurst und Backler war immer an deiner Seite.
Basti, ganz kurz, bevor wir weitermachen, Bro. Es ist etwas Fundamentales in meinem Leben passiert.
Oh mein Gott, du hast die Haare verpflanzt bekommen? Ist es das?
Nein, das wäre ja schön gewesen. Ich bin immer noch traurig, Bro, dass das nicht geklappt hat mit Let's Dance, weil ich bin jetzt einfach meinem Ziel, anerkannt zu werden, einfach wieder viel, viel weiter weggerückt. Aber ich weiß nicht, ob wir den Podcast weiterhin Bratwurst und Baklava nennen können, weil ich habe einen DNA-Test machen lassen, Alter.
Okay.
Ich habe einen DNA-Test gemacht bei so einer, es gibt da so eine Internetseite, da musst du zwei Stäbchen halt von deinem Speichel.
In deine Harnröhre, ach so. Okay,
das mit Harnröhre, das ist KitKat Club, aber das ist was anderes. Aber und dann habe ich das eingeschickt. Und jetzt, Alter, habe ich meine DNA-Ergebnisse bekommen und ich bin laut meinem DNA-Ergebnis kein Türke.
Was?
Weil ich habe ja gewusst, dass meine Mutter Georgierin ist, also georgische Abstammung hat. Und bei meinem Vater habe ich ja gemeint so, hey, mein Opa hat ja irgendwie gemeint, irgendwie die Ecke Kasachstan. Aber jetzt soll ich dir mal mein Ergebnis sagen. Guck mal, ich bin zu 62,1% Westasiate, also dazu zählt die Nordtürkei. Das ist okay. Ja. 17,8% griechisch und süditalienisch.
Okay.
10,1% Italiener. Und jetzt halte ich fest,
3,7% Baklava.
Nein, Bruder. Aschkenaischer Jude, 3,7%.
Also aschkenaischer Jude, ist das was aus Harry Potter?
Nein, also
der Gefangene von Aschkaban oder
was? Nee, aschkenaische Juden bezeichnet man so mittel-, nord- und osteuropäische Juden und ihre Nachfahren. Das ist so eigentlich die größte ethnoreligiöse Gruppe im heutigen Judentum, also auch laut Wikipedia. Und also so 1940 haben die 94% aller Juden aschkenaische Abstammung gehabt und im 21. Jahrhundert 70%. Und 6,3% bin ich Orientale.
Achso, ich dachte, jetzt kommt Border Collie oder nee. So. Okay.
Aber
Orientale,
krass.
Also was, aber.
Das ist das Einzige. Aber, Orientale ist so dieser arabische Raum, so orientalischer
ja, aber
Raum.
Nordtürkei würde ich jetzt auch zur Türkei zählen, oder nicht?
Ja, meine ich ja, aber der Rest ist halt griechisch, süditalienisch, italienisch und askenaischer
Jude. Aber ist das nicht normal? Wenn du mich testen würdest, würdest du wahrscheinlich rauskriegen. Ich bin 12% Norweger, 24%
ja,
Pole,
wahrscheinlich.
8% Stracciatella-Eis, keine Ahnung.
Ja.
Das ist ja, wir sind ja alle, guck
alle
mal, das ist ja das Krasse.
Ja.
Genau, am Ende gehen wir alle auf Adam und Eva zurück. Oder
genau.
Wenn man die Scheiße nicht glaubt, wir gehen zumindest auf einen
Warum
ganz
sagst
kleinen
du jetzt
Stamm
Scheiße?
An...
Also sag doch einfach, wenn man es nicht glaubt. Okay,
ja,
weiter.
Wenn man es auf gar keinen Fall glaubt, den Quatsch. Also jedenfalls, okay. Wenn man es nicht glaubt, ne, du weißt schon, dann würde ich sagen, okay, wir gehen aber zurück auf, guck mal, zu, wann war denn das? Habe ich mal gelesen, irgendwie zu den Neandertaler-Zeiten haben irgendwie 500.000 Menschen auf der Erde gelebt oder so.
Ja,
oder
ja.
Noch ein bisschen davor. Jetzt sind es Milliarden. Also wir gehen alle von diesem sehr kleinen Genpool aus. Wir kommen ja alle daher.
Ja.
Und das verbindet uns natürlich miteinander, ne? Und zum Beispiel die Sizilianer, ne? Die Sizilianer bei den Italienern sind ja zum Beispiel sehr dunkel für
Italiener.
Ja, die
sind sehr arabisch geprägt, also von nicht Marokko, Tunesien, also Tunesien und so die Ecke, glaube ich.
Ja, soweit ich weiß, sind es die Mauren, die damals, also die Mauren, oh Gott, was sind die Mauren denn gewesen?
Mauren sind, glaube ich, Mauren?
Mauren, bevor wir Mauren.
Ah, das sind Albaner,
Mauren.
Die machen die Mauer, Bruder.
Das sind doch keine Albaner. Mauren wurden alle Nord. Okay, warte hier. Weil der einzige Maure, den ich kenne, ist aus Robin Hood mit Kevin Costner, da spielt nämlich Morgan Freeman Mauren.
Ja, aber das ist ja
als Mauren werden alle jene in Nordafrika teilweise als normal lebende Berberstämme verstanden. Okay.
Ja, aber das sind
und
Marokkaner.
Die sind damals.
Das sind Marokkaner.
Ja, keine Ahnung. Die sind jedenfalls rüber nach Sizilien. Haben da ganz schön Knickknack gemacht und deswegen sind die Italiener, habe ich mal gelesen, ich will jetzt nichts Falsches sagen, sind die Italiener dort deutlich dunkler als überall sonst in Italien.
Ja, ja.
Weil das, weil sich dort verschiedene Herkünfte vermischt haben.
Ja.
Ne? Und das,
ja,
das ist.
Deswegen, ich wollte dir einfach nur sagen, falls du mich jetzt halt immer weiterhin jetzt so auf meine Herkunft so runter reduzieren möchtest, dann möchte ich von dir, dass du das prozentual machst. Also da musst du wirklich den Türken in mir, also Nordtürkei, dann den Griechen, den Italiener und so. Ich möchte, dass du alle Parteien dann einzeln beleidigst dann. Außer halt, du weißt, außer die 3,7%, weil wenn du das machst, bist du am Arsch, Digga.
Also das ist der Teil, der gefährlich ist.
Jetzt habe ich dich an den Eiern, Basti.
War da irgendwas bei, was dich jetzt total überrascht hat, wo du niemals mit gerechnet
hast?
Ja, hättest?
also das mit aschkenaischer Jude, das hat mich gar nicht so überrascht, weil ich wusste ja, dass meine Mama so georgische Abstammung ist. Also deswegen habe ich gedacht, okay, klar, war da bestimmt irgendjemand aus der Family. Bestimmt, weißt du, der dann, das Volk ist Jahrtausend Jahre alt, weißt du, und hat sich überall auf der Welt irgendwo niedergelassen. Aber das Italiener, Grieche habe ich mir auch ein bisschen gedacht, aber Italiener war ich ehrlich gesagt überrascht. Italiener, da war aber Römisches Reich. Weißt du, also die Jungs sind ja auch sehr weit gekommen. Haben da auch geknattert. Und
die sind auch sehr weit gekommen, das ist schön.
Ja, das Römische Reich war ja auch riesig. Alter, das war. Römische Reich ging auch bis, das ging ja bis nach Jerusalem irgendwann, oder?
Ja, am Ende sind das ja alles willkürlich gezogene Grenzen, ne? Also, weißt du, es verschiebt sich ja sowieso alles über die Menschheitsgeschichte immer wieder. Wie groß war das Römische Reich? Unglaublich. So, deswegen sind wir ja heute keine Römer, aber es vermischen sich ja verschiedene Ströme.
Ja,
meine Mutter, die einen ziemlichen, wenn ich jetzt sage Knall, klingt das so hart, aber meine Mutter war halt so hundeverrückt und wir hatten einen Straßenhund adoptiert. Von so einer Rettungsorganisation, die diesen armen Hund von einer Müllkippe in Polen gerettet haben. Und der lebte halt bei meinen Eltern, super süßer Hund. Und dann kam meine Mutter irgendwann um die Ecke. Ja, sie hätte den jetzt testen lassen. Ich sag, wie, du hast den testen lassen? Worauf denn? Ja, natürlich auf seine Herkunft und so. Und dann hatte meine Mama genau das, was du gemacht hast, aber für Hunde. Nein. Hat sie so eine Datenbank, hat sie Genmaterial von dem Hund eingesendet und hat sich dann eine Auflistung schicken lassen, weil es war ein Straßenhund, also ein klassischer Mischling, wo halt alles mit drin ist. Und hat sich dann eine Auflistung schicken lassen, was alles in diesem Hund mit drin ist.
Geil.
Das ist ja einfach komplett absurd.
Ja, aber das ist halt süß irgendwie. Nee, weil die wollte wahrscheinlich wissen, was für eine Rasse ist es tatsächlich, weil oft wird man ja dann auch gefragt. Also Hundebesitzer sind ja auch so, hey, ist das Mischling, reinrassig? Und wenn man dann nicht ganz genau die Info geben kann, kennst ja so Hundebesitzer unter sich sind dann so, dann kriegst du so diesen einen Blick, so ein bisschen seitlich so, ach so, sie wissen nicht genau. Nee, also wir wissen nur, es ist ein Mischling und es ist ein Straßenhund. Ach so, okay, weil unsere ist reinrassig. Kennst du das so, die dann so stolzen auf ihren Hund?
Das ist lustigerweise bei Hunden ja auch, oder nicht ein Indiz, sondern das ist wirklich eine Erfahrung, die viele Tierärzte machen, die auch zutrifft. Mischlinge sind tendenziell gesünder und fitter als Nicht-Mischlinge. Also als Rassehunde, als reine Rassehunde. Mhm. Weil viele Rassehunde sind total überzüchtet. Und bei Mischlingen ist es so, dass du dass da ja ganz viele unterschiedliche Hunderassen vereint sind.
Ja.
Und das führt dazu, dass der Hund viel, viel, viel robuster ist. Ich kann dir nicht genau sagen, woher das kommt oder warum, aber das ist wirklich so, dass Mischlinge tendenziell älter werden und dass diese verschiedenen Eigenschaften, das ist eigentlich ganz geil so, dass Hunde können sich ja komplett untereinander paaren. Ein Bernardiner kann genetisch, also körperlich ist es nicht unanstrengend, aber er kann einen Dackel vögeln. Das geht.
Boah, ja, also das ist aber pervers. Eine Mischung. Ey, das ist pervers, Alter.
Ja, warum? Ich meine, es ist nur ein Größenunterschied. So,
ja, aber hey, wenn Bernardiner einen Dackel weghaut, ey, Digga.
Damals, als ich beim Tierarzt gearbeitet habe, ich habe krasse Mischungen gesehen. Pitbull und Dackel, du lachst dich tot. Da kommt ein Pitbull. Ich meine, alle, die einen Pitbull kennen, so, was ist einfach ein Kopf wie ein Eimer, so, ne? Das ist nur Kiefer. Einfach so ein riesiger Kopf. Und hinten hängt einfach so eine Wurst aus Hund auf. Und dann hatte der keine Beine, der hatte einfach die Füße endeten im Oberkörper.
Das ist wie wenn Arnold Schwarzenegger dich gebumst hat. Ich liebe dich, sorry. Aber den musste ich sagen.
Genau so ist es, du kleiner Ficker. Aber es fand ich wirklich super, also das war so absurd, als dieser Hund um die Ecke kam und du guckst dir den an und denkst so, wie absurd ist das? Der sieht halt einfach aus wie ein Fabeltier. Und das ist möglich. Also es gibt absurdeste Hundepaarungen von Hunden, die überhaupt nicht zueinander passen. Es gibt ja auch zum Beispiel, im Tierreich gibt es ja auch manchmal, relativ selten, Tierrassen, die unterschiedlich sind, aber sich paaren können. Und dann kommt auch Lebende, also zum Beispiel das beste Beispiel ist, glaube ich, Tiger. Tiger und Löwen können Jungtiere bekommen und die sind aber dann selber, können sich nicht fortpflanzen. Inkontinent, das heißt anders. Wie heißt es denn?
Nee, Impotenz ist es
impotent,
nicht.
Impotenz, ja.
Also, zeugungsunfähig, ja. Ah, shit, wie heißt das nochmal? Zeugungsunfähig. Warte, dieses Egal. Fachwort dafür, gell? Warte, ich google das kurz, damit die Leute wissen, dass wir intelligent sind. Zeugungsunfähigkeit. Okay. Ah, shit. Ich kann nicht mal Google eingeben.
Du hast mit dem Penis geklickt, ne?
Ja, warte.
Aber wenn Tiger und ein Löwe, das ist jetzt übrigens kein Witz, könnt ihr nachgucken. Wenn ein Tiger und ein Löwe sich paaren, was ja in der Natur nie passiert, weil die keine gemeinsamen Lebensräume haben. Ne? Tiger leben in Ostasien, Indien etc. Und Löwen liegen halt in der afrikanischen Steppe und ein paar Löwen, glaube ich, auch in Asien. Aber egal, jedenfalls die überschneiden sich ineinander.
Infertilität,
genau, fehlende Fruchtbarkeit. Mhm. Und wenn die sich fortpflanzen, kommt ein sogenannter Liger dabei raus. Eine Mischung aus Tiger und Löwe. Und das wirklich Strange an dem Liger ist, dass Liger viel größer sind als Tiger und als Löwen. Die sind fast doppelt so groß. Die sind riesengroß und oft, also geistig ein wenig umnachtet. Und werden auch nicht so
deswegen,
alt. Gib mal Liga ein.
Krass. Bundesliga. Boah, wir kriegen jetzt den Shitstorm des Clowns. Oh shit. Hey, sorry, ich entschuldige mich.
Gibt es wenig Dinge.
Nein, ich nehme alles
wieder
zurück.
Die Leute ernster nehmen als das.
Ja, nein, aber hey, das muss ich, aber das ist ja schrecklich. Das ist ja, eigentlich ist es irgendwie voll interessant, dass es überhaupt geht.
Aber es ist auch ein bisschen gruselig, dass ja, finde ich, also aber, ich weiß, was du meinst,
schon,
aber es ist schon.
Ja, aber allein schon der Gedanke, dass ein Pitbull einen Dackel weghauen will, weißt du, so, dass der Pitbull ist so, der läuft so rum, der so, Alter, den hau ich jetzt weg, so. Ich weiß nicht. Der so, boah, aber ey, die Tierwelt ist schon faszinierend. Ich habe mir jetzt auch letztens eine Doku angesehen und habe gesehen, wie ein Leopard, ein Krokodil sich geschnappt hat.
Habe ich auch gesehen.
Hey, das ja, hat das mich übelst geflasht.
Wie viel
geflasht.
Power die haben, ne?
Ja,
was,
Mann.
Was meinst du, was so ein Krokodil wiegt und wie stark
ja.
die sind?
Und der ist einfach ins Wasser gesprungen, wo ich mir gedacht habe, ich würde nie ins Wasser springen, wenn ein Krokodil drin wäre. Und dann packt er den
ja,
an der Kehle.
Wenn du ein Leopard wärst.
Und ich liebe, weißt du, warum ich so Katzen, also so, wie nennt man die, Raubkatzen liebe? Weil die gegenüber ihren Opfern eigentlich so voll fair sind. Also wenn die schnappen, packen sie gleich die Kehle, so dass das kein nichts erleiden muss. Aber so diese Eisbären und so oder diese Hyänen oder Wildhunde, Alter, die fressen ja das Tier bei lebendigem Leib. Das finde ich richtig schlimm. Oh mein
ja,
Gott.
Ja, Katzen spielen aber auch mit ihrem Opfer. Also so schön ist es dann leider doch nicht.
Ja,
aber ja,
das aber du weißt, was ich meine. Meistens versuchen die halt gleich so auszunocken. So.
Das gleich auszunocken ist schön.
Ja, aber du weißt, was ich meine. Du weißt, was ich meine.
Die gehen auf die Kehle, ja. Und das ist, ey, ich meine, guck dir, das ist halt das Krasse so. Wir Menschen haben ja es gibt ja wenige Dinge, die uns eigentlich vom Tier unterscheiden. Das eine ist Kunst. Also unsere Fähigkeit zu Kunst, das hat man bei Tieren dieser Art und Weise. Also man hat, glaube ich, schon, also Menschenaffen sind ja schon in der Lage, Dinge darzustellen und zu malen und so. Mhm. Und auch künstlerisch im weitesten Sinne tätig zu sein. Ne? Also ein Menschenaffe ist in der Lage, künstlerisch klingt jetzt so bescheuert, aber die sind halt sehr, sehr klug und die können was malen und können damit auch was ausdrücken wollen. Aber das können 99,9% aller Tiere nicht. Und also neben der einen Sache gibt es noch...
Und die können keine Instrumente spielen?
Sie können, weiß ich nicht, ja, Instrument, ja, also ich glaube, nee, sie können schon
Studie,
Tonfolgen und so
nee,
erkennen.
Ich habe mal eine Studie gelesen, wo die versucht haben, Kakapos Schlagzeug beizubringen.
Oh,
das hat nicht geklappt.
Hat nicht funktioniert, ja. Kakapo wollte nicht.
Aber habe ich dir schon mal vom Kakapo erzählt?
Nee, habe ich dir noch nie von erzählt. Nein, aber was ich meinte, Gesetze, Regeln, Rechtsprechung gibt's im Tierreich nicht. Es gibt keine Grausamkeit. Ein Tier ist nicht grausam. Weißt du?
Aber
aus unserer menschlichen Sicht schon. Also wenn du dann zum Beispiel siehst Orcas, ne, also die Killerwale, die ja so ziemlich die stärksten und gefährlichsten Tiere überhaupt sind. Die sind ja eigentlich allem anderen überlegen. Die jagen sogar Buckelwale. Ne, die spielen mit den halbtoten Robbenbabys. Und wenn du dir das anschaust, was die mit denen machen, die schmeißen die durch die Luft, die schmeißen die sich zu. So, ne? Und du denkst, die müssen ja eigentlich vielleicht irgendeine Art von Empfinden haben, Mitgefühl oder so, aber es existiert nicht in der
ja,
Welt.
Aber
die haben kein Mitgefühl.
Weißt du, was mich so fasziniert? Ich habe letztens so gesehen, Schlangen, die halt aus ihren Eiern schlüpfen und sofort wissen, was abgeht. Die wissen,
stimmt,
wie die.
Genau, die wissen sofort, was los ist.
Ja, die Instinkt wissen sofort. Halt. Ja, Instinkt. Aber das finde ich so, weil wir Menschen, wir haben ja gar keinen Instinkt. Also
doch,
so,
klar,
ja, aber
ja,
du weißt,
klar,
was ich meine. Wenn du
hast
auf die
mal
Welt
gesehen, wie ein neugeborenes Baby die Brust sucht? Das ist Instinkt. Total. Am Anfang sind wir nur Instinkt, aber dann werden wir zum Menschen eigentlich.
Ja, aber du bist nicht an selbstständig, den, so wie eine Schlange, das meine ich. Also eine Schlange kann gleich so,
na,
alleine losziehen. Ja.
Mega krass, wenn
das
du mal drüber nachdenkst. Dass viele Tiere werden ins Leben geworfen und sind einfach da. Es gibt keine Pflege durch die Eltern, es gibt nichts. So, die sind einfach da. Und funktionieren ab diesem Moment so. Das ist, finde ich auch, da hast du recht, das finde ich wirklich krass.
Aber das wusste ich zum Beispiel nicht, dass Krokodile voll lange bei ihren Kids bleiben. Die tun die dann auch in ihrem Maul.
Ja,
und schützen. Das hat mich voll geflasht, weil ich habe gedacht, Krokodile sind so wie Schlangen. Die kommen auf die Welt und dann sind die so auf sich alleine, wie heißt das? Auf sich alleine gestellt. Genau.
Auf sich alleine gestellt,
ja. Aber das hat mich schon fasziniert, wo ich mir gedacht habe, wow, dass die.
Das Seltsame an Krokodilen ist, dass die ja sehr einfache Tiere sind. Ne? Also die haben halt ein sehr urtümliches Gehirn, auch ein recht kleines Gehirn. Und dass Krokodile trotzdem zu sowas Komplexen in der Lage sind, ist halt krass. Also dass die Brutpflege ist ja was Komplexes. Die müssen ja, das hat ja nichts mit Gefühlen zu tun, das ist auch Instinkt. Aber die müssen ja verstehen, okay, ich muss jetzt das Jungtier verteidigen, ich muss das Jungtier ins Maul nehmen. Die tragen die ja ganz sanft mit dem Maul vom Ei.
Ja.
Also die nehmen die aus den Eiern raus, wenn die geschlüpft sind, und tragen die ins Wasser und passen ja auf die auf und so.
Ja.
Und dafür, dass es Tiere sind, zum Beispiel bei Krokodilen wird immer darüber diskutiert, wenn diese, es gibt ja so Krokodilzähmer und bla, weißt du, so Typen, die sich dann in dieses Gehege von den Krokodilen begeben. Und dann wird immer darüber diskutiert, können Krokodile, Schlangen, also Reptilien, überhaupt eine Bindung zu einem Menschen aufbauen. Also ein Hund, müssen wir nicht drüber diskutieren, oder eine Katze oder von mir aus sogar eine Ratte kann das. Ne? Eine Ratte ist zwar nur ein einfaches Säugetier, aber die kann dich sehen, die erkennt dich wieder, die weiß, ey, das ist mein Herrchen oder das ich lebe hier. Ne, das ist ganz anders als bei bei Schlangen zum Beispiel und so. Die haben gar kein Bewusstsein dafür. Die haben gar keine, die merken sich nicht, wer du bist. Du bist der Typ, der das Futter hinstellt. Die haben keine emotionale Bindung zu dir.
Das finde ich.
Und wenn die hungrig sind, greifen die dich halt auch an.
Aber was sie, erklär mich mal auch, vielleicht kennst du dich da aus. Hunde können ja auch weinen. Also wenn sie, stimmt, also habe ich mal gesehen, ich weiß nicht, ob das ein Film war,
nee,
aber da hat so ein Hund geweint.
Hunde können nicht weinen. War ja, also wenn du jetzt Lassie geguckt hast,
ich
Hunde
weiß
können
nicht
weinen.
Das war, ich weiß nicht, nee, als Kind habe ich das mal so geguckt, das war ein türkischer Film, glaube ich, wo dann so ein Hund so Tränen hatte, vielleicht haben sie das auch mit so...
Nee, das haben sie, glaube ich, ein bisschen gefickt, das war wie Turkish Star Wars, so. Nee.
Der Regisseur, nee, der so, der Hund muss weinen, hol einen Eimer Wasser.
Aber Chef, Hunde können nicht weinen. Doch, der kann weinen, guck, wie traurig er ist. Nee, Hunde können nicht weinen. Aber Hunde können schon sehr deutlich Emotionen zeigen. Also du kannst... Natürlich, ein Hund kann ja auch nicht lachen. Also der lacht nicht. So, du kannst nicht nur keinen Witz, aber sagen wir mal, ein Hund sieht was, was wir als lustig empfinden würden. Mir fällt ein Glas Gurken auf den Fuß oder so und du würdest aus Schadenfreude lachen. Das tut ein Hund nicht. Diese Art von Emotionsäußerung hat er nicht. Der hat aber auch nicht die Fähigkeit optisch dazu. Also wir deuten ja nur, unser Gehirn ist ja darauf spezialisiert, Gesichtsausdrücke und sowas zu deuten. Also wir sind ja Maschinen, letztlich, also eine der basalsten Dinge, ich weiß den Begriff dafür nicht, das kommt auch aus der Sozialpsychologie. Du kennst das selber, wenn du als Kind dich gelangweilt hast und du hast, keine Ahnung, in deinem Kinderzimmer gelegen und da war am Bett, das aus Holz war, waren zwei Astlöcher, dann hast du diese Astlöcher direkt als Augen gesehen, als Gesicht.
Mhm.
So. Ne, also du kannst, es gibt fast nichts, was im Menschen basaler angelegt ist, als Gesichter zu erkennen. Wir erkennen aus zwei Punkten und einem Strich erkennen wir ein Gesicht, obwohl es nur zwei Punkte und ein Strich sind.
Ja,
sofort. Ne, egal was, also das ist beim Menschen ultra tief drin.
Aber
und,
findest du, oh Entschuldigung, ja, sorry.
Nee, aber deswegen erkennt, wir vermenschlichen natürlich. Und wenn zum Beispiel Otto, jetzt mein Hund, der hat Emotionen, der kann sich freuen über was, der kann Angst haben, aber wenn der zum Beispiel jetzt so die Lefzen zur Seite zieht und irgendwie sich im Kreis springt, dann sieht es aus, als wenn er lachen würde, aber er lacht auf keinen Fall, weil er kann nicht lachen. Das ist halt einfach in ihm nicht drin. So.
Also,
hat er einfach nicht als Emotion.
Ich mache jetzt einen krassen Übergang, Basti, du wirst jetzt richtig begeistert sein.
Oh wow, oh wow.
Tiere haben so gesehen, also können zwar Mitgefühl zeigen, manche Tiere nicht, aber es gibt auch Menschen, die können Mitgefühl zeigen und meins auch
Menschen
wirklich
nicht.
So und manche Menschen nicht. Boah, das war jetzt ein krasser Übergang.
Wow, das war richtig, ey, Alter, das war deeper als der letzte Porno,
ey, das war, also das war, ja, wow, also hey, wenn jetzt kein Grimme-Preis drin ist, Alter, also sorry.
Ja, die lachen uns zwar alle bei der Verleihung aus, aber okay, die will ich schon nehmen. Aber das ist gar nicht falsch, was du sagst, weil eine der Psychopathie, ne? Also das, was man unter Psychopathen versteht, Hannibal Lecter etc. Ne?
Ja.
Sowas wie Hannibal Lecter ist eine Figur aus einem Buch. In dieser Art und Weise gibt es das nicht. Aber die Persönlichkeitseigenschaften, die ein Hannibal Lecter hat oder die wir aus Thrillern von Psychopathen kennen, die sind relativ relativ eindeutig. Also Psychopathie zum Beispiel oder Menschen, die Psychopathen sind, haben zwei sehr bestimmende Eigenschaften. Erstens, sie haben keine Empathie, kein Mitgefühl. Sie können sich nicht in andere Menschen hineinversetzen oder nur, um sie zu manipulieren. Also die können sich, das kannst du jetzt nicht komplett verallgemeinern, Aber wenn ich dir jetzt ein Video zeigen würde von jemandem, der gefoltert und getötet wird, ne, gibt es ja leider so Videos im Internet, nein, dann würdest danke. Du als normaler Mensch Mitgefühl empfinden. Du würdest das sehen und würdest einfach mitfühlen, weil du kannst dich hineinversetzen in diesen Menschen, der das gerade erlebt. Ein Psychopath kann das nicht. Der empfindet nichts dabei. Der schaut sich das an, wie er sich ein Bild von einer Blume anschauen würde. Das hat man durch MRT-Tests und so gefunden. Also man hat denen halt Bilder von Grausamkeiten gezeichnet. Das Gehirn reagiert einfach nicht. So, oder es reagiert so wie bei jeder anderen Wahrnehmung. Und dein Gehirn, wenn ich dir jetzt ein Bild von einer Blume zeige und dann zeige ich dir ein Bild von einer Hinrichtung, dann wirst du auf dem MRT sehen, wie dein Gehirn bei der Hinrichtung auf einmal pam, wie alle Gehirnregionen einfach schießen in dem Moment, weil das ist was du eigentlich, wo du Mitgefühl empfindest, wo dein Gehirn reagiert, so, weil du ein soziales Wesen bist.
Ja.
Psychopathen sind das nicht. Und zweitens, was Psychopathen auch haben, ist, dass sie halt andere Menschen immer zu ihrem Vorteil manipulieren. Also ich habe mal eine tolle Doku im Studium darüber gesehen, das war so irre. Da war halt ein Psychopath, der hat halt davon erzählt, wie er seit frühester Kindheit jeden in seinem Umfeld manipuliert. Auch seine Ehefrau, die daneben saß. Und der hatte so eine Ehefrau, die saß daneben und sagte, ja, ich weiß, dass ich mit einem Psychopathen verliebt bin, aber verheiratet bin, aber ich liebe ihn ja.
Aber
und das war unfassbar. Der hat seinen Zimmerkameraden im Studium so erniedrigt, dass er ihn dazu bekommen hat, als Hund für ihn zu leben. Also wenn der nach Hause kam in sein Studienzimmer, dann saß der andere da auf dem Bett und hat für ihn den Hund gespielt. Der hat ihm seine Pantoffeln gebracht, der hat ihm sein Essen zubereitet, der hat sich seinen eigenen Sklaven geschaffen aus seinem Mitbewohner.
Okay.
Und das ist wirklich irre.
Aber ich merke gerade, ich habe jetzt versucht, dir so einen richtig krassen Übergang zu machen, aber du hast jetzt voll reingekackt, weil du gedacht hast, du musst jetzt eine Psychoanalyse machen. Ich wollte dir sagen, manche Tiere haben Mitgefühl, andere nicht. Und bei manchen Menschen ist das so, die haben ein Mitgefühl und andere nicht, weil die sind profitgierig.
Guter Übergang.
Jetzt, das war der Übergang, Alter.
Weißt du? Da hättest du ihn rauslegen müssen. Ja, du wusstest ja nicht. Weißt du, wenn, ja, jetzt, aber verstehst jetzt, du, wenn du die Rampe hinlegst, dann musst du, wenn du die Rampe hinlegst, musst du aber auch das Skateboard laden oder wie wir es in diesem Kontext sagen wollen, das Longboard. Du möchtest über das Neo-Magazin und die letzte Woche reden, als sie über Finn Kliman berichtet haben. Ja. Hast du es gesehen?
Also eins muss man Jan Böhmermann und seinem Team lassen. Alter, unfassbar. In puncto Investigativ-Journalismus sind die halt einfach King, Alter. Oh mein Gott. Auch so die letzten Sachen, was die über Sebastian Kurz gemacht haben und...
Das ist so, also wirklich,
das ist so krass.
Böhmermann ja mal kennenlernen dürfen. Ich fand ihn unglaublich angenehm, klug, menschlich. Ich fand ihn total gut, ist aber schon Jahre her. Und danach ging es mit dem Neo-Magazin erst so richtig los bei dem. Ja. Und ich finde, was die jede Woche abliefern, da gibt es nichts im deutschen Fernsehen, was da dran kommt. Nichts.
Ja.
Das ist so viel Arbeit, das musst du dir mal vorstellen, wie viel Arbeit das ist. Sowas überhaupt zu ermitteln, so weißt du, also sowas, das ist wirklich, wirklich kompliziert und da ist so viel Recherchearbeit notwendig und ich fand jetzt bei dem, weil man muss einmal erklären, worum es geht, das Neo-Magazin, Jan Böhmermann, also der Moderator und sein Team, haben was aufgedeckt über Finn Kliman. Finn Kliman ist ein sehr bekannter Musiker, Self-Made-Man, Wohltäter, wenn man so möchte, Weltverbesserer. Das, was man so den Mate-Hipster nennen würde. Weißt du, der coole Typ mit der Matrosenkappe und irgendwie, ich brauche kein Geld zum Leben und mir ist einfach nur wichtig, dass ich alles cool mache und Kunst und so. Und der hat zwei gar nicht so schlechte Musikalben rausgebracht. Der ist in den letzten Jahren wahnsinnig bekannt geworden, weil der hat so einen Bauhof in zwischen Bremen und Hamburg, das Klimansland, wo jeder hinkommen kann und mithelfen kann, irgendwie Sachen zu bauen, Häuser zu bauen, etc. Und der ist sehr beliebt und sehr bekannt. Und ich muss sagen, ich hatte jetzt auch eine grundsätzlich positive Meinung über den. Ich habe gedacht, es ist halt einfach so ein schlurfiger, netter Hipster. So. Es ist halt einfach so ein Longboard-fahrender, Bessermacher so. Und dann ging es, bevor du reinspringst, ging es darum, dass zwei verschiedene Sachen, aber das Hauptthema war, dass er 2020 mit seinem Geschäftspartner zusammen entschieden hat, dass sie, als die Corona-Krise ausbrach, fair gehandelte und fair hergestellte Masken aus Europa also die hier in Europa produziert werden, verkaufen möchte zu einem fairen Preis, so dass auch bei den Erzeugern was übrig bleibt und dass für sie selber, also für ihn und seinen Geschäftspartner nichts übrig bleibt. Und das wurde auch so nach oben und außen so, also ich versuche es jetzt super short zu erzählen, was da passiert ist. Jedenfalls kam relativ, hat das Neo-Magazin aufgedeckt, dass diese Masken, ich glaube insgesamt über 2,5 Millionen haben die herstellen lassen, nicht in Europa produziert wurden, sondern genau dort, wo viele andere auch produziert wurden, in Bangladesch und in Indien. Und natürlich unter den gleichen katastrophalen Bedingungen, die ein Finn Klima niemals akzeptieren würde als seine öffentliche Person. Und jetzt kommt's noch, das war das Allerschlimmste daran. Erstens hat er halt, und da müsst ihr euch diese Folge vom Neo-Magazin angucken, weil das einfach so exzellent recherchiert ist. Auf jeden Fall. Aufgedeckt, dass sie das durchaus wussten, dass die Masken dort produziert wurden und dass er und sein Geschäftspartner und das Team drumherum nichts besser wollte, als auf jeden Fall zu verhindern, dass auf diesen Kisten mit den Masken draufsteht, dass die aus diesen Regionen kommen und unter eben menschenunwürdigen Bedingungen produziert wurden. Und dann kommt am Ende der Nummer von Böhmermann noch der absolute Oberhammer. 100.000 der ersten Masken waren fehlerhaft, also hatten keine Schutzwirkung gegen Corona, waren dementsprechend Müll, den sie hätten für Geld entsorgen lassen müssen. Und den haben sie dann allen Ernstes an Flüchtlingscamps verschickt. Also an die Armsten der Armen, die sowieso schon in einer katastrophalen Situation
aber
sind.
Aber zum Herstellungspreis.
Zum Herstellungspreis,
das
genau.
Ist sie wollen, das ist so hart.
Es ist wirklich, also sie haben da auch noch was rausgezogen. So. Und da denkst du dann wirklich, wow. Also er verteidigt sich jetzt im Spiegel. Ich kann darüber nicht urteilen. So. Es ist nicht mein Job zu sagen, das ist richtig, das ist falsch. Aber ich sag mal so, das Neo-Magazin hat schon so krasse Berichterstattung gemacht und so gut.
Ja.
Über verschiedene Sachen. Sebastian Kurz, wie du gerade sagtest, die Ibiza-Affäre damals von HC Strache etc. Ja. Ne? Dass wenn die darüber berichten, dann haben die das 10-mal geprüft, 50-mal geprüft, weil die, das wäre für die ja das Allerschlimmste. Sie würden was berichten und am nächsten Tag könnte der betreffende Kliman sofort nachweisen, alles Quatsch, stimmt überhaupt nicht. Und bisher ist das, was er nachweisen kann, alles ziemlich dünn. Also er versucht halt so zu argumentieren, er hätte das ja alles nicht gewusst und es wäre alles so. Und ich muss sagen, als ich das gesehen habe, ich habe auch keine Genugtuung empfunden, sondern ich habe eher gedacht, ach Mann, ey, weißt du, wieder einer, von dem du denkst, er ist irgendwie ein Guter und am Ende ist er halt einfach doch kein Guter. So, ist einfach kein Guter. Wer, jemand, der sowas tut, da kann man dann halt einfach nicht mehr von Versehen reden. Das ist nicht wie, ich habe vergessen, das Snickers zu bezahlen im Pennymarkt, sondern 100.000 Masken an bedürftige Flüchtlinge zu liefern, im Wissen, dass die sie nicht schützen werden vor Krankheiten, weil man keinen Bock hat, Geld für die Entsorgung zu bezahlen. Und dann kommt der letzte Satz, den Böhmermann sagt, der aus, also die haben geheime oder die haben private Chatprotokolle und SMS-Protokolle von denen, ist wie Finn Kliman seinem Geschäftspartner schreibt, tja, Krise kann auch geil sein. Und dann denkst du so, und nachher geht's halt darum, dass die über 1 Million nur mit Masken verdient haben. Weißt du, der Weltverbesserer, so, ne, dem Geld ja so scheißegal ist.
Aber,
und dann denkst du so, es ist einfach gruselig. Also ich fand's gruselig und ich fand's bedrückend und ich fand's einfach nur schade.
Weil ich fand, weißt du, was ich so schade fand an der Geschichte ist, also ich glaube, hätte sich von vornherein als Businessman hingestellt und hätte gesagt, hey, mein Ziel ist es, Geld zu machen und fertig. Also Leute, ja. That's it. Dann hätte man, wäre das glaube ich auch gar nicht so ein Skandal gewesen, weil man weiß, okay, hey, die wollen halt
natürlich
Cash
nicht
machen und
viele haben sich bereichert an der Corona-Krise. Die ganzen Typen, die Corona-Testzentren aufgemacht haben, wo du nicht getestet wurdest, sondern so einmal einer an deiner Nase lang gestriffen hat, die haben pro Test irgendwie 7-8 Euro bekommen und haben 1000 Tests am Tag gemacht.
Was für 7-8 Euro, Alter? Was laberst du, Mann?
Oder so noch mehr, ne?
20 bis zu 20 Euro bei manchen Dingen. Okay. Also nur Materialkosten war pauschale 9 Euro am Anfang, dann wurde es auf 6 reduziert. Es war eine Pauschale. Okay. Also, ja, aber ja, ich finde es so ein bisschen traurig. Ja, Digga, also, wie soll ich dir sagen? Jeder Mensch macht irgendwie Fehler oder, ja, so wie du sagst, das ist ja jetzt kein Diebstahl oder so, weil wenn du über Jahre hinweg dich als Gutmensch präsentierst und sagst, hey, ich mach das für das soziale Miteinander und auch arme Leute sollen mal Urlaub machen können und dies machen können und ich unterstütze es, aber dann merkst du eigentlich so, hey, nee, das ganze Cash, was du als und das fand ich auch bei Böhmermann so krass, als sie am Anfang hieß es ja Spende, dann hieß es Soli-Beitrag
und ja,
hey, das war alles so heftig, also Glaubst du, da verliert man irgendwie so den Glauben,
Glauben an die Menschheit? Ja,
oder?
Ja, es ist einfach, hörst du, es ist einfach ein Unterschied, ob irgendein Fußballprofi kokst und zu Prostituierten geht oder ob der Dalai Lama kokst und zu Prostituierten geht. Das ist ja, verstehe, bei irgendeinem FC Bayern-Profi würde man sagen,
warum?
Ja, okay.
Da arme Dalai Lama, so, jetzt warte mal, warum musst du ja. den jetzt irgendwie jetzt mit Kokain...
Nein, aber stell dir vor, der Dalai Lama würde heimlich Tankstellen ausrauben. So, dann würden alle sagen, was, der Dalai Lama hat eine Shell ausgeraubt? Aber wenn du es jetzt irgendeinem, keine Ahnung, irgendeinem Spielotypen irgendwie sagen würdest, der hat eine Shell ausgeraubt, ist halt keiner überrascht.
Ja.
Und bei Finn Kliman, der sich halt inszeniert als, ja, Geld und Kapitalismus ist ja so doof und ihr könnt mein Album umsonst runterladen und ich habe hier, ich spende von jedem Album, spende ich 3 Euro an Tierschutz und so. Da kommt das einfach sehr, sehr, sehr bedrückend rüber, wenn so jemand sich erstens an so einer Katastrophensituation wie Masken, also ich habe auch mal gescherzt mit einem Freund darüber, als Corona dann schon so ein Jahr alt war, ey, hätte man vor einem Jahr einfach mal 10.000 Euro an eine Maskenfirma irgendwie investiert oder hätte welche eingekauft oder so. Aber ich hätte es, selbst wenn ich es gewusst, wenn ich es vorher gewusst hätte, hätte ich es nicht gemacht, weil der Gedanke, mich an dieser weltweiten Krise zu bereichern, das hätte ich einfach falsch gefunden, so. Weißt du, also zu sagen, ich kaufe diese, ich hätte jemanden angesprochen und wäre hingegangen und gesagt, ey Basti, hier, ich habe Masken, die kosten 10 Cent, die kannst du für 10 Cent haben. Und du verkaufst sie dann für 4 Euro. Dann hätte ich einen Gewinn von 400% gehabt. Oder 4.000, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall von sehr viel Gewinn. Ja. 3,90 Euro pro Maske. Und das hätte ich einfach, das ist jetzt bei Finn Kliman nicht der Fall, aber ich hätte es nicht getan, weil ich das Gefühl gehabt hätte, ich tue etwas grundlegend Falsches. Ich bereichere mich an einer Katastrophe.
Ja, okay. Ich will nur ganz kurz zu dem Thema was sagen. Erstmal zum Thema Testzentrum. Also ich muss ehrlich sagen, die Testzentren haben ja natürlich auch uns geholfen. Das muss man auch sagen. Also klar, die haben jetzt viel Geld verdient, aber das ist ja nicht denen ihre Schuld. Das war vielleicht die Schuld der Politik, dass die das nicht anders gesteuert haben oder halt mal...
Die seriösen Testzentren sind ja auch völlig in Ordnung.
Ja, ja.
Die unseriösen.
Genau. Und man muss ja auch sagen, wiederum waren wir auch dankbar, oder war ich war auf jeden Fall dankbar, dass ich damals auch irgendwie Masken bekommen habe. Eine Zeit lang gab es das ja gar nicht. Man hat ja irgendwie gar keine Masken. Wollten hier zu Hause selber welche nähen, dass ich eine Maske hatte. Weil ich nirgendwo eine gefunden habe. Das war ja überall ausverkauft.
Am Anfang keine Chance.
Am Anfang war es ja echt. Und deswegen muss man auch dankbar sein den Leuten. Aber es geht hier wirklich nur um diese Präsentation nach außen, so wie du sagst. Wenn du sagst, hey, ich bereichere mich daran gar nicht und hey, das ist alles nur für uns, für alle Menschen und hey, lass uns zusammen sein und. Da war ja auch irgendwie so, keine Ahnung, mit Support von irgendwelchen öffentlich-rechtlichen Institutionen, die da Kameramänner bereitgestellt haben und so. Also es ist echt so ein ganz komisches Konstrukt, weil sich alle gedacht haben, hey, was für ein cooler Mensch. Ja, weil man wünscht sich das ja immer. Man wünscht sich immer, dass Menschen, vor allem wenn Menschen erfolgreich sind und dann auch viel Geld spenden zum Beispiel oder Leuten helfen, dann denkt man sich immer so, hey, cool, guck mal, der gibt etwas zurück. Zum Beispiel, jetzt so ein kurzes Beispiel, da muss ich so lachen, ich weiß nicht, ob die Rechnung stimmt, aber ich habe das zugeschickt bekommen, dass Elon Musk, der hat so viel Geld, Alter, wenn du seit dem Zeit der Ägypter jeden Tag 10.000 Euro verdient hättest, hättest du bis jetzt nur 15% von
nicht
seinem
so
Reichtum.
Ja.
Krass, gell?
Ja.
Das ist so hart. Und wenn dann aber solche Menschen Geld spenden, weißt du, die richtig Patte haben, dann denkst du dir so, wow, finde ich cool, weil man gibt etwas zurück. Also, weil dir tut es auf irgendeine Art und Weise ja nicht weh, ja. Wo du sagst, letztendlich tut es ja deinen Wohlstand nicht verändern. Wenn du 100 Milliarden hast und du gibst 100 Millionen als Spende, dann sagst du, wow. Aber wenn man sich dann hinstellt und sagt wirklich, hey, alles geht in solche sozialen Projekte oder sehr viel, das stimmt dann nicht. Dann verliere ich so.
Nee,
ich
es ist ja halt immer die Frage, wie du dich inszenierst, so, weißt du? Also, niemand ist verpflichtet zu spenden. Niemand. Ja. Du kannst auch völlig eigennützig leben, du kannst 100 Milliarden haben und keinen einzigen Cent davon abgeben. Das ist dein gutes Recht, es ist dein Geld.
Ja.
Niemand hat einen Anspruch darauf. Aber wenn du hingehst, und jetzt geht es ja jetzt nicht um Milliarden oder so, aber wenn du hingehst und da erschaffst ein öffentliches Image, ne? Also einfach, das ist ja ein Image, das du hast, weißt du? Bei dir ist es von mir aus der coole türkische Comedian, der ehemalige Breakdancer, der jetzt auf der Bühne steht. Bei mir ist es Lehrerkind.
Halt, stopp. Sorry, dass ich dich jetzt korrigiere.
Bitte, der halt, stopp.
Der 62-prozentige Türke, der 13,7-prozentige Grieche und Süditaliener, 10-prozentige Italiener. Wollte ich nur kurz sagen.
Und 3% Aborigine. Du hast völlig recht.
3,7%
ja. Aborigine. Aber. Nein, aber verstehst du, es ist das, wie du dich inszenierst. Und wenn du diesen Weg gehst, wie er, nun mal so stark ein Augenmerk darauf zu richten, in der Öffentlichkeit zu sagen, dich zu positionieren und zu sagen, ey, das ist mir egal, das ist mir egal, das ist mir egal. Ich bin kein Kapitalist, so, ich will eigentlich nur geile Projekte machen, ich will bauen, ich will was Gutes für die Menschheit hinterlassen, ich will, weißt du, wenn du dich so inszenierst als Feldverbesserungshipster, das ist so die einzige Formulierung, die mir für diesen Job einfällt, dann musst du auch liefern. Dann darfst du halt nicht, also du kannst nicht diese Art haben und einen tiefer gelegten 911er fahren. So. Wenn du auf der einen Seite irgendwie so einen Naturbauernhof für Veganisten betreibst, fährst aber mit einem Ding vor, das 37 Liter frisst. So, das geht halt einfach. Du musst halt schon konsistent sein in dem, was du tust, finde ich. Und
aber jetzt bin ich voll und ganz bei dir. Ich finde auch, wie gesagt, wenn man zu diesem Thema sich genau nochmal informieren will, auf jeden Fall, geht auf YouTube, schaut euch die Folge an von Neo Magazin Royal, mega. Was ich durch diesen Beitrag und durch die vielen anderen Beiträge jetzt einfach durch Neo Magazin gelernt habe, wie wichtig Journalismus ist. Richtiger Journalismus, Investigativjournalismus, der halt auch viel aufdeckt, weil eigentlich ist es ja auch Aufgabe des Journalismus, so eine Art Kontrolle über die Politik, über die Gesellschaft zu haben, zu recherchieren und zu gucken, was genau passiert wirklich und ist alles so, wie es uns präsentiert wird. Und ich finde, dass das in diesen Mainstream-Medien immer weniger geworden ist, weil halt wahrscheinlich aber halt auch die Gelder fehlen für, weil es werden immer weniger Zeitungen gekauft, es findet immer mehr halt online statt, da verdient man vielleicht nicht so viel, wie wenn die Printed-Version halt verkauft wird. Aber mir ist es aufgefallen, dass solche Sachen inzwischen immer mehr so.
Naja. Ja. Klassischer Investigativjournalismus kann unglaublich viel bewegen. Schau dir Watergate an. Der amerikanische Präsident ist über Investigativjournalismus gestolpert. Der ist darüber gestolpert, dass er versucht hat, Dinge über sich zu verhindern und Reporter abgehört hat. Das ist rausgekommen. Darüber haben die sich, also, das ist die Grundlage allen Investigativjournalismus, ist ja Missstände zu zeigen. Und du musst dir auch vorstellen, wie mutig du sein musst. Stell dir mal vor, du bist jetzt, weißt du, Phil Kliman so, ja, gut. Der ist jetzt sauer, ruft seinen Anwalt an, gibt jetzt Stress. Aber stell dir mal vor, du bist Investigativjournalist und ermittelst gegen die Mafia oder gegen die gegen die Blutdiamantfarmer in Afrika, also Leute, die hochkriminelle Dinge tun. Und du es gibt, wie heißt der nochmal? Ah, der hat ein ganz tolles Buch geschrieben über die Cosa Nostra, wie du fast dein Programm auch genannt hast.
Danke, Civino. An dieser Stelle, hey, ich bin auf Tour, ihr könnt Tickets kaufen.
Kauf Tickets. Mein Bruder macht gerade, der Ötze macht jetzt bald so einen Bauhof zwischen Bremen und Hamburg auf, das Ötzeland. Da könnt ihr dabei sein. Das ist ein mega gutes Projekt, der ist da richtig.
Aber wir bauen nur ganz kleines Gemüse an, dass ich das mit meinen kleinen Händen ernten kann.
Ganz klein.
Das ist nur
Erbsen.
Nur Sherry-Tomaten.
Nur Erbsen und Sherry-Tomaten. Mit deinen beiden Händen kommst du über die Ecke, was wie so ein Kürbis. Ich habe eine Sherry-Tomate. Nein, aber Roberto Savino heißt er, glaube ich. Jedenfalls, du musst dir mal vorstellen, was für ein Risiko du eingehen musst, als Journalist beispielsweise, gegen die Mafia zu schreiben. Also über deren Machenschaften zu schreiben, Namen zu schreiben. Du begibst dich du begibst dich in Lebensgefahr. Die bringen dich um. Die lassen dich einfach, die erschießen dich und schmeißen dich in irgendein scheiß Erdloch. Und am Ende, weißt du, ich meine, deswegen ist ja Journalismus und Pressefreiheit so ein unglaublich wichtiges Gut. Warum ist es in Amerika, ja, in Russland zum Beispiel, mir fällt der Name gerade nicht ein, aber die größte...
Wladimir Putin.
Ja, danke. Die größte oppositionelle Journalistin, die also für eine der größten, ich glaube, Tageszeitung geschrieben hat, nee, Verina, ich weiß nicht, ist vor 7, 8 Jahren, also sie hat sehr viel über die Regierung Putin, über die Verästelungen dahinter, wie das alles abläuft, warum der Mann es irgendwie hinkriegt, immer noch im Amt zu sein, obwohl er seit, also weißt du, es gibt ja auch in Russland begrenzte Regierungszeiten und so, ne? Und die, ja, ist halt in ihrem Hausflur erschossen worden. So, die Frau. Also die ist einfach nach Hause gekommen, ja, mit 2 Kindern, hat eine Essenstüte auf dem Arm gehabt und ist erschossen worden. Und natürlich ist nie aufgedeckt worden, wer die erschossen hat. Es wurde als Überfall wegen Geld gekennzeichnet. Und alle wissen, dass kein Mensch die wegen Geld überfallen hat, sondern es ist ganz klar, die hat Sachen gewusst, die keiner wissen sollte und weg. So, und ich finde, das, ja, ist... Das ist jetzt beim Neomarxismus, wir wollen es jetzt nicht überhöhen, die haben sich nicht in Lebensgefahr gebracht, weil sie für den Klima an die Wand gestellt haben und ihn, sagen wir mal, demaskiert haben. Aber es ist halt eine super wichtige Eigenschaft von Journalismus, Sachen zu zeigen, die sonst nicht öffentlich werden würden. So, und
das war doch auch mit Khashoggi, heißt er, glaube ich.
Khashoggi, oder, ja.
Khashoggi, ja, ja. Der, das war doch ein arabischer, saudi-arabischer Journalist, glaube ich.
Genau.
Der wurde doch, ja, auch dann im Konsulat, im arabischen Konsulat dann in der Türkei ermordet.
Genau.
Da ist er irgendwie rein und kam dann gestückelt wieder,
genau,
raus.
Genau, das musst du dir mal vorstellen. So. Also ich weiß nicht, ob genau, ich kenne die genaue Positionierung nicht. Er war kritisch gegenüber dem
Kronprinzen.
Kronprinzen. Er war, ich glaube, er hat Artikel geschrieben, zumindest hat er gegen den gesprochen. Und da sind halt einfach 6, 7 Profikiller hingereist und haben den Mann umgebracht und zersägt. Und es gibt bis heute keinerlei, also es gibt nichts, was ist, weißt du, also da gibt's keine Gerechtigkeit. So, der Kronprinz oder sonst irgendjemand wird niemals irgendeine Konsequenz daraus erfahren. Und
würdest du,
das ist krass.
Würdest du den Mut haben, das zu machen?
Nein. Ganz ehrlich, nein. Nein, weil,
ich,
nein,
ich bin,
weil,
ich bin auch ehrlich,
mein Leben ist mir zu wichtig. Ja, also, das, also, ich habe enorm.
Wie schade,
Respekt,
aber eigentlich,
ja,
gell?
Aber ich habe nur diesen einen Versuch, Ötze. Und ganz ehrlich, von irgendwelchen Irren.
Ja, du Wichser?
Von irgendeinem Irren zersägt zu werden, weil ich irgendwas aufgedeckt habe, diesen Mut hätte ich nicht. Und ich habe enorm, ich kenne den Mann nicht, ich kann kein Urteil über ihn fällen, aber ich glaube, dass der schon sehr mutig war mit dem, was er getan hat. Und
du, absolut.
Ich hätte einfach viel zu sehr Angst. Ich hätte einfach Angst, dass mir, meiner Familie, sonst wem was passiert. Ja. Und am Ende dankt es dir ja auch keiner. Also was ist denn nicht so, na klar, es gibt Journalistenpreise, na klar gibt es Auszeichnungen wegen der besten Reportage, des besten Investigativjournalismus. Ja, am Ende hast du dann einen Pokal im Schrank und keine Hände mehr. Also,
aber weiß nicht. Wiederum müssen wir doch diesen Menschen, so gesehen, die Hände küssen, aus Respekt, was für, ja, wie viel Mut die aufbringen und wie viel, ja, wie sagt man da, Selbstlosigkeit? Ist das das richtige Wort?
Ein bisschen schon, klar, selbstlos, klar.
Ja, wie selbstlos sie eigentlich für das Große und Ganze kämpfen. Also für Gerechtigkeit, für die Wahrheit und versuchen dann halt auch solche Dinge, ja,
aufmerksam zu machen.
Den Menschen, ja, aufmerksam zu machen, die Menschen darauf aufmerksam zu machen. Und ich finde es erstens auch mal mutig von dir, dass du das überhaupt sagst. Ich würde das nicht machen. Ich bin auch ganz ehrlich, ich hätte auch zu sehr Angst. Also gerade die Punkte, die du genannt hast, Familie, Freunde. Boah, wenn ich mir überlege, Alter, wenn ich irgendwas aufdecken oder am Aufdecken bin, das gibt's ja auch bei House of Cards, in der ersten Staffel passiert das ja auch mit der Journalistin.
Vor die U-Bahn fällt aus Versehen.
Genau, ja, wo sie fällt, ja, genau, ganz zufällig.
Ganz zufällig. Ja, das ist nicht unrealistisch. Es ist unrealistisch, wie es da dargestellt ist, weil es ja um den Hauptcharakter, ja, und so geht. Aber du glaubst doch nicht, dass das in der Geschichte der Menschheit nicht schon passiert ist, dass Leute Informationen über den US-Präsidenten oder über irgendeinen anderen wichtigen Mann hatten und dann plötzlich nicht mehr da waren. So, das passiert halt einfach.
Ne? Boah, ich würde mir so in die Hosen scheißen, Alter. Wenn ein Typ kommen würde und sagen würde einfach so, hey, lass das.
Würdest du sagen, okay. Okay, ja, okay.
Ich will, hey, aber ohne Witz, also guck mal, ich hatte ja diese eine Geschichte mit 1 Live, wo wir in Dorsfeld waren. Das hatte ich dir doch mal erzählt damals. Ja, in dem Nazi-Kiez. Mhm. Digga, ich hatte danach einfach Todesangst. Ich hatte wirklich Angst um Familie, Angst um mich selber. Ich habe mir danach auch gesagt, so, warum hast du das gemacht, du Depp? Weißt du? Ich hatte wirklich Schiss. Ich hatte wirklich Schiss. Ich hatte dann auch ein paar Wochen, ich würde sogar sagen, vielleicht sogar Monate, hatte ich ein bisschen so Paranoia. Ich hatte wirklich so, habe mich so eher umgesehen, habe dann geguckt, habe auch während der Show manchmal so die Leute beobachtet, wenn einer aufgestanden ist während der Show, habe ich gedacht so, okay, wohin renne ich, wenn der auf die Bühne rennt? Was mache ich dann? Weißt du, also
guter Übergang, bevor wir zum Ende kommen, hast du ja selber mitbekommen, Dave Chappelle ist letzte Woche auf der Bühne angegriffen worden. Ganz, ganz bekannter amerikanischer Comedian, der sich über die Trans-Community lustig gemacht hat, der sich über die Gender- und LGBT-Community lustig gemacht hat. Und ob man das mag oder nicht oder so. Aber am Ende muss es erlaubt sein, als Comedian Gags zu machen. Und ja, es gibt auch Grenzen, aber es kann nicht sein, dass jemand, der Sachen sagt, die anderen nicht gefallen, auf der Bühne körperlich angegriffen wird. Weißt du, es geht einfach nicht. Es geht, Punkt.
Hey, da brauchen wir genau Punkt. Also das ist wirklich einfach Punkt. Genauso wie bei Will Smith. Das geht einfach nicht. Du kannst das nicht bringen. Und auch das, was Dave Chappelle da gemacht hat, ich wollte erst nur Dave sagen, als würden wir uns persönlich kennen.
Du und Dave. Du warst ja, du warst im Start.
Ja. Nee, aber das ist schon eine ganz andere Liga, Mann. Diese, ich verstehe es nicht. Also es wird alles ein bisschen extremer, aber vielleicht war es auch früher schon oft extrem, dass solche Sachen vorgefallen sind, aber man halt aufgrund von Social Media, Twitter halt nicht die Möglichkeit hatte oder nicht diese mediale Aufmerksamkeit, auch wenn es im kleinen Kreis mal passiert ist. Also es muss ja jetzt nicht bei Weltstars passieren, war bestimmt auch schon mal so, dass in irgendeiner kleinen Comedy-Stage so etwas passiert ist. Weißt du, dass man jemanden disst oder einen kleinen Gag so raushaut und dann der Mann dir sagt, hey, wenn du jetzt nicht aufhörst, kriegst du ein paar aufs Maul. Ja, ist bestimmt auch schon mal vorgefallen.
Klar, aber auf diesem Niveau, dass halt weltbekannte, riesige Comedians bei Veranstaltungen mit 5000 Leuten angegriffen werden, das ist halt was Neues. Ne? Das gab es
ja,
bisher
das
nicht.
Das ist echt was Neues.
Und das, ich finde, da verändert sich auch was in der Gesellschaft. So. Und das darf es eigentlich nicht. Natürlich darf es Gegenwind geben. Natürlich darf es das geben, dass Leute kommen und sagen, ey, ich finde das nicht cool, was du da sagst. Ich finde das falsch. Und ich lache darüber nicht und ich kaufe auch keine Karte für dich. Und ich werde auch all meinen Freunden sagen, dass du scheiße bist. Aber da ist noch ein Riesenunterschied zwischen dem, nämlich nicht der Meinung sein und jemanden angreifen. Weil ich greife zum Beispiel ja auch keine Menschen an, die nicht meiner Meinung sind. So, egal, ob es jetzt um Comedy geht oder um Politik oder was auch immer. So, weißt du, also aber da muss einfach eine Grenze gezogen werden und die muss auch bleiben, weil Meinungen dürfen unterschiedlich sein. Das darf einfach sein.
Das ist ein sehr guter Punkt, den du gerade ansprichst. Ist dir mal aufgefallen, dass ich dich heute gar nicht fertig
gemacht? Du hast mich nicht beleidigt, das hat mir gut gefallen.
Ja. Gell? Das ist dir das aufgefallen?
Ist
weißt
mir
du,
aufgefallen,
warum?
Du hast dir verdammt viel Mühe gegeben, weil jemand geschrieben hat, dass es anstrengend
ist. Ich war, das muss ich am Ende noch sagen, ich war tatsächlich beim Psychologen, Alter.
Wirklich?
Ja, ich war beim Psychologen, ich habe eine Sitzung gemacht und ich habe ihm einfach von ein paar Dingen erzählt in meinem Leben und wir haben halt so über alle, was heißt Probleme, aber Sachen, die mich halt beschäftigen, gesprochen. Und dann hat er, und das war so lustig, am Ende zu mir gesagt, ey, warten Sie mal ganz kurz, sind Sie nicht der Typ von Bratwurst und Baklava?
Nach einer Stunde?
Ey, ich muss, ja, nach einer Stunde, weil er war dann so, also so nach den Stories, die ich ihm erzählt habe, dann habe ich gesagt, ja. Und dann, ey, der hat so gelacht und dann hat er gesagt, ey, ganz ehrlich, der Basti ist wirklich ein Bastard. Schön. Das war eine neue Folge und es kann nicht sein, dass eine Folge ohne Beleidigung an Basti geht. Eine neue Folge Bratwurst und Baklava. Basti, ich liebe dich, du weißt es.
Ich dich auch, ja,
Du bist mein Schatz. Und
ich komme nachher noch rum und schieb dir eine kleine Cocktailtomate in den Mund, dann erstickst du vielleicht dran. Ah. Das war die neue Folge Bratwurst und Baklava. Wir haben euch wahnsinnig lieb. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Schreibt uns vielleicht an bob@1live.de, was immer ihr wollt. Wir freuen uns. Passt auf euch auf, habe ich schon gesagt, noch zweimal, passt nochmal auf euch auf. Das war's. Bis bald, auf Wiedersehen, Küsschen, bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüssi.
Bratwurst und Baklava. Mit Bastian Bielendorfer und Özcan Kosa. Nur in 1 live.